Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unserer Reihe Glücksschmiede. Ich bin die Susanne.
Hallo, grüße euch, ich bin der Bernhard. Ja, wir haben uns für den Titel Glücksschmiede entschieden, weil wir uns einfach ansehen wollen, was zwischen uns und dem Glück steht, welche Problematiken und welche Thematiken. Und ja, in Zeiten wie diesen, wo Stress und Aggression in der Gesellschaft steigt, ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dass wir uns dem widmen.
Oder nähern. Besonders heute haben wir uns über Ängste Gedanken gemacht und möchten da ein bisschen unsere versteckten Ängste ansehen. Die Corona hat das ja besonders gut hervorgeholt. Und da gibt es ja einige lustige, interessante und schräge Beiträge, die wir gerne mit euch teilen wollen.
Ja, das Thema Corona hat natürlich für alles, für das volle Spektrum gesorgt, weil natürlich, ja, wenn die Situationen extrem sind, kommen natürlich auch alle unsere Extreme zum Vorschein. Und warum wir uns den Ängsten widmen wollen, ist, weil die Susanne und ich der Meinung sind, dass es die stärkste Emotion ist, die zwischen uns und dem Glück steht. Es gibt natürlich viele andere Emotionen, aber die Angst ist einfach das Stärkste und darum beginnen wir gleich dort, wo es am schwierigsten ist.
Ja, und Angst holt auch sehr viel Stress hervor. Also die Angst löst in uns großen Stress aus. Manchmal wissen wir gar nicht, wo der Stress herkommt und in Wahrheit ist es eine Angst. Es ist ja oft versteckt.
Ja, ich würde sagen, oft ist mitunter genau auch umgekehrt. Wenn der Stresspegel steigt, bin ich auch anfälliger für Ängste. Also ich glaube, man kann es von beiden Seiten aufzäumen.
Ja.
Und die gehen Hand in Hand, Angst und Stress. Und dann ist das die Henne-Ei-Frage, wer war zuerst?
Genau, und jetzt ist die Frage, wo sind unsere Ängste versteckt? Und das Beispiel an Corona ist natürlich besonders dankbar, weil es da eine große Bandbreite gibt. Und wir möchten da jetzt auch einfach aussprechen, was wir fühlen zu dem Thema. Also keine Cancel Culture betreiben.
Ja, das ist mir wirklich ganz wichtig, dass man in dem Podcast nichts auslassen. Also ich möchte jetzt da keine Themen scheuen und es soll jetzt wirklich auch nicht darum gehen. Also ich habe auch kein Problem, mitunter irgendwo anzuecken. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Dinge aussprechen, wie wir sie sehen, wie wir sie fühlen, egal von welcher Seite man kommt, weil nur so werden wir wieder in einen Dialog kommen. Wenn man immer etwas nicht ausspricht aus Angst, den anderen damit verletzen zu können oder provozieren zu können, das führt in meinen Augen zu nichts und darum ist es mir wirklich wichtig, dass es keine Tabus geben soll bei unserem Podcast.
Ja, das ist mir auch sehr wichtig. Der Grundstein unserer Kommunikationsbasis. Wir teilen ja nicht immer jede Meinung. Wir schauen da von ganz verschiedenen Perspektiven auf dasselbe Thema. Aber ich glaube, Bernhard und ich sehen zumindest immer dieselbe Richtung.
Ja, wir sind uns immer eigentlich über den Inhalt einig, aber selten über den Weg dorthin. Und darum, das verbindet unsere lange Freundschaft, weil es halt immer auch etwas gibt, wo wir uns reiben können, aber wo uns auch wo Inspiration kommt. Weil wenn wir uns gegenseitig vorbeten, was wir eh glauben, dann wären uns beiden schon längst fad. Also da hätten wir keine Freundschaft mehr.
Naja, und wir würden uns nicht weiterentwickeln. Denn darum geht es uns ja. Wir wollen unser Bewusstsein erweitern, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen uns Gedanken machen, wir wollen den anderen wahrnehmen, so wie er ist. Und trotzdem müssen wir nicht unsere Meinung aufgeben, unsere Position.
Ja, ich glaube, das ist eben gerade in Zeiten wie diesen wichtig, sich bewusst zu sein, auch wenn ich mit jemandem inhaltlich nicht auf einer Linie liegt, heißt es ja nicht, dass der Mensch als Person. Also mir kommt heute vor, dass sehr schnell die Dinge personifiziert werden. Also wenn irgendjemand einer anderen Meinung ist, wird er sofort als Mensch diskreditiert. Und einfach wieder zu erkennen, ich kann einen guten Freund haben und trotzdem in fundamentalen Dingen anderer Meinung sein. Auch das kann funktionieren.
Ja, das war für mich eigentlich in der Zeit während Corona das Schlimmste, dass so viele Freundschaften zerbrochen sind. Einfach nur, weil die Position Gegner-Befürworter da waren und dann einfach die Menschlichkeit verloren gegangen ist. Und ich fürchte halt, dass es auch nicht aufhört. Denn jetzt heißt es Corona, oder damals hieß Corona, jetzt ist es Ukraine-Russland, dann wird es die Klimakrise sein. In meiner Wahrnehmung wäre es am besten, dass sich jeder ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzt, mit seinen Ängsten, mit seiner Wut, mit seinem Stress, um den anderen dann wieder ja, zu umarmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihn als Mensch zu lieben, so wie er ist.
Ja, wir haben einen weiten Weg hin.
Naja, also, die Richtung.
Ich habe so an manche Beiträge gedacht in den letzten Monaten, die von Leuten gekommen sind. Also, ich glaube, ich brauche sehr lange, bis ich die wirklich umarmen möchte.
Naja, wir werden den Podcast ja regelmäßig machen.
In ein paar Jahrzehnten. Aber ja, egal. Natürlich ist das das Idealbild, dass wir uns dann alle wieder irgendwo umarmen. Aber ich weiß natürlich, in der Realität wird es dann halt schwierig. Ne?
Ja, okay, aber wir fangen jetzt mal an mit einer guten Kommunikationsbasis.
Ja, es ist natürlich, wie gesagt, ich finde diesen Spruch so schön, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Theorie wesentlich kleiner als in der Praxis. Und eben mit Corona ist halt auch so mit Freundeskreisen, schwierig wird es dann halt, sobald es handfest wird. Wenn jetzt einer sagt, ich möchte nur mit der Gruppe mich treffen, wenn alle geimpft und getestet sind. Und manche in der Gruppe sagen, nein, ich möchte mich nicht impfen und ich lasse mich auch nicht testen. Dann wird es halt dann sofort wirklich zu einem handfesten Problem. Das heißt, natürlich haben wir einerseits unsere Ängste, unsere Sorgen, weil ich möchte mich mit niemandem treffen, der nicht geimpft ist und nicht geimpft, weil ich Angst habe, mich zu infizieren oder weil ich Angst habe, mich anzustecken und jemand anderen dann zu infizieren. Der andere hat wieder Angst, wenn er sich impfen lässt. Nein, ich möchte mich nicht impfen lassen, weil ich vertraue den Impfstoffen nicht. Ich möchte nicht, dass mir da in 5 Jahren irgendwelche Schwammerl wachsen, weil die Impfstoffe nicht lang genug getestet sind. Das sind alles Argumente, die man akzeptieren kann und die ich finde, die jeder seine Berechtigung hat. Aber es wird dann halt in der Realität, in der Praxis, dann schwierig, das mitunter wirklich unter den Hut zu bekommen. Also es muss meiner Meinung nach schon auch, muss man anerkennen, dass es da dann intellektuelle Grenzen gibt, wo es schwierig wird, die Freundeskreise zusammenzuhalten, wenn so fundamental gegensätzliche Standpunkte aufeinander kommen.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein intellektuelles Problem ist. Für mich ist es mehr ein emotionales Problem. Weil eben diese Polarisierung, ja, das Einnehmen von einer Seite oder der anderen eine so emotional gefärbte Geschichte ist.
Da bin ich voll und ganz bei dir, dass natürlich beide haben eine Angst, beide Gruppen.
Ja.
Das heißt, die Emotion ist da, die Emotion ist die, die sich eigentlich blockiert. Das Intellektuelle ist ja dann eigentlich nur so
der Aufhänger.
Das Schmiermittel oder die Erklärung oder die Camouflage für das Ganze, womit wir versuchen, eine Emotion zu legitimieren. Also insofern natürlich gebe ich da völlig recht, dass die Emotion das eigentliche Problem ist. Und wie gesagt, man versucht es halt über die intellektuelle Ebene auszutragen, indem man über Argumente kommt. Aber eben, bei der Angst greifen also Argumente oft nicht mehr. Also die Angst ist oft stärker als jedes Argument.
Ja, weil die Angst lähmt ja, nicht? Angst bedeutet nicht im Fluss zu sein. Es ist eine Art von Stillstand.
Ja, oder sie geht in die Aggression über. Das kann genauso kippen, dass ich aus Angst, meine Freiheit zu verlieren, dann eben auf der Straße bin und aggressiv werde.
Ja.
Also das geht in beide Richtungen. Also würde ich sagen, dass das eben sowohl natürlich die Lähmung sein kann, die Ohnmacht, aber auch aus dieser Ohnmacht heraus kann Aggression kommen. Ja. Ist auch eine Art, die mit der Emotion Angst umzugehen.
Besonders wenn man sich in die Enge getrieben fühlt, dann wird die Angst zur Aggressivität.
Ja. Es kommt, glaube ich, auch am Typus drauf an. Manche haben da Sprengungen. Also ich glaube, es ist schon noch eine individuelle Charakterfrage, wo man eher zum Einfrieren neigt oder eher in die Offensive geht, in die Aggressivität. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, schon noch charaktermäßig abhängig.
Ja, also ich wohne ja in Wien in einem 8-stöckigen Gebäude und in meinem Wohnhaus ist es mehr die Lähmung. Also ich wohne im 7. Stock und deshalb benutze ich den Lift täglich. Und das war total spannend für mich und auch wirklich beängstigend, wie alles gestanden und gefallen ist, das Liftfahren mit den Maßnahmen. Also dass es einfach Menschen gibt, die dann nie eingestiegen sind, egal ob du Maske getragen hast oder nicht. Das hat ja immer sich ja immer verändert. Und ein Beispiel hat mich besonders berührt. Eine Dame, die ganz unten wohnt, die eigentlich nur einen Stock zu gehen hat, trotzdem immer den Lift benutzt. Die hat dann absichtlich immer gewartet, bis ich und die Kinder ausgestiegen sind. Und man hat ihr wirklich angesehen, sie hat Angst. Ja? Sie hat Angst, sich anzustecken. Und sie ist eine kinderlose, verheiratete, ein bisschen ältere Dame, also so Mitte 50. Und ja, ein bisschen älter als ich, wollte ich sagen.
Da trennen uns ein paar Wochen.
Ja, da trennen uns ein paar Wochen. Auf jeden Fall hat sie dieses Lärmende, diese drei Kinder und ich dazu, also das war alles immer sehr laut und dynamisch und sie hatte ja schon prinzipiell mal ein bisschen Angst vor uns und wir waren ja auch nie im Dialog, ja, also ich war die Fremde, auch wenn ich Österreicherin bin und sie ist auch Österreicherin von Herkunft her. Und ihr war die Panik ins Gesicht geschrieben und am Anfang habe ich mich ein bisschen eigentlich geärgert, wie man sich so benehmen kann, ja, also nicht zuzusteigen und wo das Problem ist. Und dann irgendwann habe ich begonnen, sie zu grüßen, immer wenn ich sie gesehen habe und trotzdem ganz freundlich geblieben. Und innerhalb dieser 2 Jahre hat sich das dann so verändert, dass sie jetzt seit 6 Monaten in den Lift zusteigt ohne Maske und dass ihre Angst vor Nähe ist quasi, solange wir die Fremden waren, waren wir, also musste es in die Distanz gehen, ja, weil die Angst war, das Fremde steckt mich an. Ja?
Ja, das Fremde ist natürlich immer Bedrohung.
Und dann eben steigt sie jetzt zu ohne Maske und der Impfstatus ist ganz sicher bei ihr selber geblieben. Aber sie vertraut mir jetzt und sie findet die Kinder mittlerweile auch lustig und süß. Und jetzt steigt sie gerne zu. Und das ist einfach sehr interessant für mich gewesen. Ja?
Das sind 2 Dinge, die mir dazu einfallen. Das eine ist natürlich, dass wir immer vom Fremden Angst haben. Wie das Fremde auch definiert wird. Manche haben Angst vor Leuten mit anderer Sprache, mit anderer Ethnie. Und sobald man das kennenlernt, verlieren sie die Angst. Ja, ich kenne auch Menschen, die sagen, diese Gruppe sind schlecht, ja, ob das jetzt die Dunkelhäutigen oder die im Islam. Und dann sage ich, ja, aber du hast doch mit dem eine Freundschaft oder um den kümmerst du dich doch. Und dann sagen die Leute oft, na, der ist ja anders. Aber alle anderen. Weil sie den eben kennen. Der ist eine Person und nicht mehr Teil dieser fremden Gruppe. Also es ist das eine, dass wir halt mit unseren Projektionen halt das halt immer sehr schnell, diese großen Dinge überfordern uns, eben das Fremde, der Islam, die fremden Menschen. Und sobald man sie eben aber als Individuum kennenlernt, fallen sie aus dieser Gruppe raus und verlieren ihr Bedrohungspotenzial. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, Lift und Corona sind auch so ein lustiges Thema über Absurdität unserer Ängste. Ich habe mal irgendwo so eine Studie gelesen, dass ich glaube im Lift, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, aber eine halbe Stunde, Stunde, ewig lang diese Aerosole hängen bleiben. Also wenn du Angst vor Infektion hast, darfst du in Corona-Zeiten eigentlich in keinen Lift einsteigen. Weil wenn es nur eine halbe Stunde drinnen hängt, in einem 8-stöckigen Haus, wirst du nur in der Nacht wahrscheinlich ein Fenster finden, wo eine halbe Stunde niemand den Lift verwendet hat. Also dieser Glaube, wenn ich jetzt warte, bis der wieder runterkommt und dann in den Lift einsteigt, dass ich weniger Infektionswahrscheinlichkeit habe, ist Humbug. Ja, der Raum ist so klein, die Aerosole sind da drinnen, da kommst du nicht aus. Und insofern ist natürlich Angst, was sehr, meisten unserer Ängste sind irreal. Wir projizieren sie auf Dinge, die ja in 99% der Fälle nicht eintreten. Ich kann mich erinnern, in die frühen 2000er habe ich eine Studie gelesen in Israel. Da haben die Leute wahnsinnig viel Angst gehabt. Damals hat es auch viel so Bombenattentate gegeben, die es ja jetzt ein weniger gegeben hat. Und die Menschen in Israel haben angegeben, dass sie die meiste Angst davor haben, dass sie bei Attentaten sterben. Vor Tod im Straßenverkehr hat eigentlich niemand Angst gehabt. Da haben sie so verschiedene Punkte abgefragt. Und ich glaube, es sind damals 10-mal mehr Menschen oder 20-mal mehr Menschen jährlich im Verkehr gestorben als bei Attentaten. Bei Attentaten sind de facto extrem wenige gestorben. Aber das Thema ist natürlich in der Presse riesengroß. Man hat auch das Gefühl, bei einem Attentat kann ich nichts tun. Im Auto, da sitze ich, da fahre ich. Das ist ja, wenn ich fahre, da passiert nichts. Ja? Auch das falsche Gefühl der Sicherheit, solange man selbst die Hände am Lenkrad hat. Also es ist so diese Mischung, dass wir oft vor Dingen, wo wir glauben, dass es sicher ist, sie sind wesentlich gefährlicher, als wir glauben. Dinge, die wir als Bedrohung empfinden, sind wesentlich unwahrscheinlicher, dass sie eintreten, als wir glauben.
Aber man muss auch dazu sagen, dass natürlich die Rolle der Medien hier eine ganz relevante ist. Denn die Medien propagieren sehr stark, die instrumentalisieren sehr stark unsere Ängste. Denn hätte vor 30 Jahren war halt die Angst vor Attentaten war omnipräsent.
Wo?
In der Presse. Ja? Da gab es immer wieder Attentate. Es war eine total berechtigte Angst, dann war 9-11. Ja? Das wurde alles diskutiert. Und
das ist schon 2009.
Ja? Genau, ja. 20, 30 Jahre her. Damals, wenn man Corona in den Mund oder Epidemie, hätten die Leute gesagt, was, du hast Angst vor der Epidemie, warum? Aber in den letzten 2 Jahren war halt das der Cluster.
Ja, aber die Medien sind ja, ich würde jetzt wirklich nicht den Medien die Schuld geben, sondern das sind schon, wir Menschen suchen uns immer etwas, wovor wir Angst haben können. Also ich glaube schon, dass es unser Gehirn, das ist meine Wahrnehmung, man sagt ja, das Hirn stoppt. Also hört nie auf, sich zu drehen, wir haben permanent Gedanken, nach jedem Gedanken kommt ein neuer Gedanke. Und im Yoga haben wir diesen Ausspruch, Happiness makes no plans. Also wenn du glücklich bist, machst du keine Pläne, weil wenn du jetzt im Moment glücklich bist und dir geht's gut, denkst du nicht, was mache ich morgen, oder sondern du genießt einfach. Ab dem Zeitpunkt, wo du wieder beginnst, Pläne zu machen, ist das Glück eh schon vorbei. Das heißt, wenn sich unser Gehirn beschäftigen will, und es muss sich beschäftigen, weil es kommt ein Gedanke nach dem anderen, muss es sich zwangsläufig mit Problemen beschäftigen. Weil nur Probleme kann man wälzen. Glück kann es nicht wälzen. Glück ist einfach. Wenn du happy bist, bist du happy in dem Moment. Und ich glaube, dass es schon ein Design unseres Gehirns ist, dass wir die Tendenz zu Sorgen, Thematiken, Problemen haben, die unser Gehirn einfach permanent dreht. Und mitunter vergrößert.
Und du meinst nicht, dass der Konsum von Medien, vor allem der regelmäßige Konsum von Medien, die Ängste verstärkt?
Natürlich können sie befeuern. Gar keine Frage. Aber sie bedienen nur eine Grundtendenz unseres Geistes.
Das heißt, eigentlich müssten wir uns ändern, damit die Medien anders gestaltet werden, wenn ich dich richtig verstehe. Würden wir aufhören, uns in Sorgen und Ängste zu wälzen, würden die Medien andere Berichterstattung bringen. Damit das kommt, was uns gefällt.
Ja, da müssen wir uns aber sehr grundlegend ändern, weil natürlich, was berührt uns? Alles, was Emotionen auslöst, ja? Positiv oder negativ. Das heißt, du kannst irgendwie, ist ja auch in unserem Gehirn, Dinge, die völlig unbeeindruckend waren, verschwinden im Unterbewusstsein und wir haben keinerlei Zugriff mehr darauf. Dinge, die besonders skurril waren, die schmerzhaft waren, die glücklich waren, die bleiben in unserer Erinnerung. Das heißt, alles, was eigentlich nicht auffällig ist, verschwindet im Unterbewusstsein. Und insofern bedienen sich natürlich alle möglichen Medien, Politik, Werbung, versucht bei uns Emotionen zu lösen, eine starke Emotion, um einfach möglichst präsent bei uns zu sein. Das heißt, man muss eigentlich schauen, meiner Meinung nach ist das wichtig, dass man sich anschaut, Welche Emotionen habe ich? Woher kommen sie? Und quasi sind sie jetzt von außen getriggert? Sind es Emotionen, die ich gut finde, die ich berechtigt finde? Und da bereits beginnen, das zu sortieren und Haus zu halten. Aber natürlich, wenn du bereits in einem Angstzustand bist, wenn du in einer Bedrohung dich fühlst, dann hast du nicht mehr die Ressourcen. Dann bist du so unter Stress, da kannst du jetzt nicht mehr anfangen. Na, schauen wir mal. Das ist wie wenn du, ich weiß nicht, einen Riesenberg über Siedlungsgüter abgeladen kriegst, du hast nichts auspackt, du hast keine Unterhosen zum Anziehen, nicht, und dann fangst du mal an, in Ruhe einen Schachtel aufzumachen und auszusortieren, was die letzten 30 Jahre deinem Leben waren. Das geht nicht, du brauchst jetzt ein Quant, du musst einen Topf finden, dass du was kochen kannst, du musst da Dinge machen. Das heißt, sortieren kannst du nur in ruhigen Gewässern. Wenn du unter Stress stehst, dann wird es schwierig. Dann wird es wirklich schwierig, sich dem sich mit dem auseinanderzusetzen. Das ist
ja, da teile ich ganz deine Meinung, dass man zuerst seine Ängste, seine Stresse, seine störenden Emotionen ansieht und auch mit denen arbeitet, in welcher Form auch immer. Ja? Ob das jetzt rein über Bewusstsein ist, über Körperarbeit oder wie bei dir beim Yoga. Ja?
Oder Sandsack.
Ja.
Boxen, whatever, ganz egal. Ja.
Aber das andere wäre halt auch die Ausrichtung, weißt du? Worauf ich hinaus will, ist, natürlich haben wir diesen Riesenberg an Emotionen, an Ungelösten, die wir mit uns herumschleppen. Aber die Richtung muss klar sein, wir wollen in die Freude.
Selbstverständlich. Es gibt ja bei den, ich glaube, die Lakota sind es, oder irgendwelche nordamerikanischen Natives, die diese Metapher haben mit dem weißen und dem schwarzen Wolf. Jeder von uns hat eben einen weißen und einen schwarzen Wolf. Überraschung, der Weiße steht für das Glück, der Schwarze für die Ängste und für das Negative. Und die sagen eben, je nachdem, welchen dieser beiden Wölfe du mehr fütterst, der wird dein Leben dominieren. Und darum ist es natürlich extrem wichtig, dass wir das Bewusstsein haben, dass wir den weißen Wolf füttern und den schwarzen eigentlich versuchen auszuhungern. Natürlich, Medien, Politik versuchen immer den Schwarzen zu füttern, weil es leichter ist. Es ist viel leichter, mit Ängsten zu füttern, als mit Freude. Du musst einmal irgendwelche freudvollen Perspektiven als Politiker oder als Medium kreieren, wo möglichst viele Leute aufspringen, das so breit ist, dass viele mitmachen wollen, aber doch so spezifisch, dass sie dir auch glauben, dass es funktionieren kann. Mit Ängsten ist es viel leichter. Der von außen, der macht es kaputt, der nimmt uns das weg, holla oder wo. Viel leichter. Und dadurch hast du natürlich recht, dass viele sich eher der Negativpropaganda bedienen und versuchen, unseren schwarzen Wolf zu füttern. Und da müssen wir das Bewusstsein haben und aufpassen und sagen, hey, den Schwarzen fütterst man nicht.
Genau.
Wir füttern nur den Weißen.
Und das ist auch eigentlich, was wir mit der Glücksschmiede wollen. Wir wollen den weißen Wolf füttern und Möglichkeiten, wie man ihn füttert, zeigen.
Ja, und auch die Stolpersteine. Es ist eben, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es werden permanent, selbst wenn ich den Kübel leer habe mit meinen Emotionen, wird er permanent von allen Seiten reingeschüttet, von Medien, wenn man in Radio auftritt, von was der Leute sagen, was der Nachbar erzählt. Jeder schüttet irgendwelche Emotionen in dich rein, Freunde, die dich anrufen, und jeder löst in dir was aus. Und du bist ja permanent, müsstest du ja jeden Abend schauen, ist das jetzt eher weiße Brühe oder schwarze Brühe, das musst du dann aussortieren.
Nein, analysieren musst du nicht. Also ich mache es eigentlich so, dass ich auf meinen Körper achte. Wie geht's mir? Ja? Also solange ich tief atme und ruhig, weiß ich, ah, super, fühlt sich gut an, weißer Wolf. Ja. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Gespräch mit jemandem bin und ich kriege schon so eine leichte Unruhe, ja? Mein Atem wird kurz, die Gedanken überschlagen sich, ja? Ich merke, wow, scheiße, ich kriege Ängste. Ja? Ich kriege echt Angst, was der da sagt, macht mir Angst. Ja? Dann würde ich sagen, ich habe den schwarzen Wolf erwischt. Also für mich ist der Körper ein total präzises Instrument, der ganz genau misst. Also du spürst an deinem Körper, wie dein Atem ist, wie die Wärme oder Kälte im Körper ist, wie du dich einfach fühlst in deinem Körper. Daran siehst du zum Beispiel, ob du den weißen oder den schwarzen Wolf fütterst.
Bin ich voll und ganz natürlich bei dir. In meinem Yoga sagen wir, the body reflects the mind. Das heißt, wir gehen immer über den Körper, body reflects the mind, und je nachdem, wie es mir geht, ist die Psyche dahinter zusammen. Und der Körper reagiert auch so wahnsinnig schnell. Also die Psyche schlägt ja unglaublich schnell am Körper durch. Wie du sagst, ein falsches Wort, die Atmung wird anders, es verkrampft sich was. Also der Körper ist eine super Reflexionsfläche und total wichtig. Aber es ist natürlich auch, es ist dann im Alltag oft gar nicht so leicht, weil man kann ja auch schwer alles Negative rausblocken aus dem Leben. Das geht in einer Meditationshöhle. Aber im täglichen Leben, glaube ich, wird es dann schwierig. Und da ist für mich persönlich dann immer dieser Eiertanz. Wie viel konfrontiere ich mich mit den Dingen von außen und wo sage ich, jetzt reicht's? Wien zum Beispiel, Corona, Ukraine. Ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Lockdown, ich habe jeden Scheiß, der im Internet, im Fernsehen oder sonst irgendwo zu finden war, zu dem Dreck mal reinzogen. Ja, ich weiß schon, von Viren, Reproduktion, also alles, an jeden Scheiß habe ich mal reinzogen. Du wirst dämlich. Ja? Aber in meinem Lockdown, ich habe nichts zu tun gehabt, damals noch kein Netflix gehabt und war alleine, wohne alleine. Und ja, also da war ich dann irgendwie, und da habe ich dann halt auch relativ schnell gemerkt, das tut mir nicht gut, also relativ schnell, ich habe dann bemerkt, es tut mir nicht gut, ich muss da andere Wege suchen. Aber eben, wie gesagt, das ist halt so, wo informiere ich mich, wo lasse ich diese Sachen schon ran an mich, wo schaue ich mir an, was gibt es für Probleme und wo sage ich dann bewusst, das ist mir jetzt zu viel, ja, jetzt muss ich, brauche eine Pause. Oder eben auch, wenn es irgendeinem Menschen in meinem Umfeld schlecht geht. Und das sind ja dann auch, ich meine, das kostet auch Energie und es ist dann anstrengend, wenn man sich mit den seinen Schmerzen, Ängsten auseinandersetzt. Und auch da muss ich dann irgendwann schauen, jetzt brauche ich wieder ein bisschen Pause, jetzt muss ich jetzt schauen, dass ich da nicht zu tief mich reinfallen lasse. Aber ja, also für mich ist das schon so ein Eiertanz zwischen, ich meine, dass mein Körper das erkennt, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich es deswegen, bei manchen Gesprächen kann es einfach aufstehen, ja, wenn es irgendwelche Leute sind, die sage, ja, der tut mir nicht gut, den will ich in meinem Leben nicht mehr haben, Punkt. Ja, kein Problem. Aber bei vielen Bereichen tue ich mir persönlich schwer.
Also wir sind ja langsam am Ende unserer Sendung angekommen.
Die Susanne will uns
nicht, Susanne, so viel zu besprechen hätten.
Die Susanne will uns nicht mehr erzählen, wo sie sich schwer tut.
Okay, das würde ich gerne in der nächsten Reihe. Und da möchte ich dort ansetzen, Mary Burmeister, die ja Jin Jin Jutsu groß gemacht hat und in die Welt gebracht hat, immer gesagt, Schmerz ist festgehaltene Angst. Und da würde ich gerne in diesen Bereich hinein, wie man erkennt, dass der Schmerz, also ich habe das ja am Anfang nicht geglaubt, ja, dann würde ich eigentlich gerne ein bisschen was erzählen darüber, die Bestätigungen, dass Schmerz festgehaltene Angst ist und auch wie wir sie lösen können. Weil wir wollen ja den weißen Wolf füttern.
Ja, na, klingt super, bin voll dabei. Freue ich mich schon.
Machen wir das bei unserer nächsten Sendung.
Und ja, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir werden auf alle Fälle dann noch, das ist der erste Podcast, aber es wird auf alle Fälle Möglichkeiten geben, uns Feedback zukommen zu lassen. Und wir sind dann sicherlich sehr, sehr dankbar darüber und auch über Inputs. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Thematiken habt, sind wir immer dankbar, was aufgreifen zu dürfen. Vielen lieben Dank, alles Liebe und ich hoffe, wir hören uns wieder oder ihr hört uns wieder.
Ciao, alles Liebe.